Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Und sage herzlich willkommen, lieber Matthias, zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir kennen uns ja schon einige Jahre, haben uns jetzt irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen wieder aus den Augen verloren, aber irgendwo durchstreifst du immer noch mal meine Wege, ob das jetzt LinkedIn oder Website, schaue ich ab und zu mal drauf. Freue mich sehr, dass du da bist, weil du eine ganz besondere, beziehungsweise eher eine ganz besondere Branche seid und auch ein ganz, ganz inspirierendes Gründerpaar, was sich jetzt auch erweitert hat. Aber dazu erfahren wir gleich mehr. Also herzlich willkommen, lieber Matthias.
Dankeschön, ja, auch ich freue mich auch, hier dabei zu sein.
Sehr schön. Genau, vielleicht erzählst du den Zuhörern und Zuschauern mal kurz in deinen Worten, was denn, wir haben jetzt gerade gelernt, GRS Offshore Renewables als recht frisch firmierte, neue firmierte Company sozusagen teilt und welchen Service ihr anbietet. Ihr seid ja früher mal Spezialschiffsmakler gewesen und habt ja eine ordentliche Weiterentwicklung hinter euch, aber das gerne in deinen Worten.
Ja, wir kommen und machen wir immer noch, wie du gerade schon richtig gesagt hattest, Spezialschiffsmaklerei. Wir konzentrieren uns auf die Vermittlung von Schiffen, aber auch Dienstleistungen und auch größeren, besonderen Equipment, was im Zusammenschluss von all diesen drei Segmenten wichtig wird. Von der Vermittlung von diesen Sachen zwischen jemand, der diese Sachen hat und jemand, der diese Sachen braucht, für den Aufbau und die Wartung von Windparks offshore in der deutschen Nordsee, in der gesamten Nordsee und mittlerweile auf der gesamten Welt.
Total spannend.
Heißt also, wenn ein Windpark aufgebaut wird, dann müssen dort Sachen auf See installiert werden. Für diese Installation, zum Beispiel das Fundament oder ein Kabel muss da hingelegt werden oder oben muss der Turm aufgebaut werden, um es ganz einfach zu sagen. Für diese Installation, für diese Construction braucht man schwimmende Fahrzeuge, Schiffe mit riesen Kranen drauf, die das halt entweder unter Wasser oder über Wasser bauen können. Mhm. Das ist also eine Baustelle und diese Krane und die Schiffe und die Dienstleistungen, die das schaffen, die vermitteln wir zwischen den Parteien, wie gesagt, wer es braucht und wer es hat.
Okay, also im Grunde eine Baustelle auf See, die ihr bestückt.
Eine ziemlich große Baustelle, die ziemlich ordentlich durchoptimiert sein muss, die ziemlich teure Güter da rausbringt, die auch ziemlich teuren Windpark dann zusammenbaut. Also so Großbauprojekte, vergleichbar vielleicht mit auch großen Bauprojekten an Land, Flughafen oder so. So ein Windpark kann mal je nach Größe 2-3 Milliarden Dollar oder Euro kosten. Hat man so ungefähr Bauzeit 2 Jahre. Das muss alles ziemlich flott gehen, damit sich das auch rechnet. Und das ist unsere Aufgabe, da zu helfen, den Parteien, die da was brauchen und die was haben.
Ja, super spannend. Und sag mal, wie kamst du oder sprich ihr, also der Philipp Schönefeld ist ja sozusagen auch mit im Boot, beziehungsweise noch zwei weitere, aber wie kam es zu dieser Idee, da Spezialschiffsmakler zu werden?
Wir beide kommen aus der Schifffahrt. Wir haben beide zusammen mal bei einem größeren Unternehmen, was es mittlerweile nicht mehr gibt, zusammen gearbeitet, einem großen Reeder. Und dadurch haben wir uns kennengelernt. Und wir wussten, dass wir beiden mal zusammen etwas machen wollten, aber die konkrete Idee war noch nicht ganz so klar, bis dann die erneuerbaren Energien mehr an Fahrt aufgenommen haben. Da haben wir das gesehen, da haben wir es mitbekommen, da hatten wir Schnittstellen über verschiedene Kontakte und haben gesehen, da entsteht ein neuer Markt, den fanden wir wahnsinnig interessant. Und dann haben wir uns wirklich in, ich glaube, schon über 2-3 Jahre haben wir uns intensiv damit am Wochenende auseinandergesetzt, was man denn da machen könnte, wie man daran teilhaben kann. Hatten wirklich viele Ideen und sind letztendlich zu dieser Idee, typisches Setup in der Schifffahrt, sind wir dorthin gekommen weil wir nicht das nötige Kleingeld hatten, gleich eine ganze Reederei zu gründen oder andere große Dienstleister in diesem Gebiet. Und damit haben wir die Maklerei gegründet.
Und, ja, mega. Ja. Und habt ihr Wettbewerb eigentlich in dem Bereich?
Ja, es gibt Wettbewerb, aber der kommt meistens nicht im eigentlichen Sinne, der gleiches Portfolio anbietet wie wir. Das nicht so, aber die überschneidende Dienstleistung anbieten wie wir. Also reine Schiffsmakler, wenn man jetzt das als Schiffsmakler mal sieht, die Dienstleistung unserer Schiffsmaklerei, das ist, da haben wir leichte Konkurrenz, die kommt aber nicht aus dem Gebiet, wie wir kommen, rein aus der erneuerbaren Energienwelt. Darauf konzentrieren wir uns, sondern die kommen, weil es ähnliche Schiffe benutzen. Teilüberlappung gibt es da. Die kommen aus dem Öl- und Gasgeschäft. Mhm. Also ob man jetzt eine Bohrplattform vielleicht versorgt, da kann man das gleiche Schiff benutzen, wie als wenn man mal in einem Windpark und da was versorgt. Das ist ein ähnliches Geschäft. Wenn man Kabel verlegt für einen Windpark, ist das ein ähnliches Geschäft wie ein Kabel verlegen vielleicht auch zu einer Plattform oder einen Anker zu legen bei einer Ölplattform. Mhm. Und dadurch überschneidet sich das. Dadurch kommt unsere Konkurrenz gerne aus dem Bereich, hat aber die Spezifika für Erneuerbaren nicht so intensiv drauf, wie wir es haben.
Und was würdest du sagen mit all den Erfahrungen, die du oder ihr jetzt gemacht habt, was ist denn die Besonderheit bei den erneuerbaren Energien? Also was hast du da besonders gelernt, wenn es was Besonderes gibt? Vielleicht muss es ja gar nicht was Besonderes sein, aber...
Sehr viel Besonderes, also allein schon die Größen, die weit größer sind als... damit man sich das mal vorstellt, also Gigantomanie ist durchaus bei uns gesetzt. Also die Schiffe sind unglaublich riesig oder können unglaublich riesig werden, sind sehr, sehr, sehr speziell. Die Dienstleistungen an sich sind auch sehr, sehr speziell. Diese Arbeiten, die da ausgeführt werden müssen. So eine Anlage über Wasser ist sie schon größer als der Kölner Dom, weit größer, ja, damit man mal so ein Verhältnis hat. So ein einzelnes Fundament kann gern mal bis zu 1000 Tonnen wiegen und ist dann irgendwie 80 Meter lang und 10, 12 Meter im Durchmesser, so eine Röhre. Das sind einfach Bauteile, die sind riesig. Die müssen dann auch manchmal sehr weite Strecken, noch um die halbe Welt, werden die verschifft, die solche Gerätschaften dann auf See zu installieren, aufzurichten, in den Boden zu rammen. Das sind wirklich beeindruckende, riesige Aufgaben. Das ist sicherlich, bei der erneuerbaren Energien ist es natürlich nochmal ein zusätzlicher Punkt, ist, dass sie sehr große Felder auch auf See benutzen. Das sind 80, 100, 150, manchmal auch noch mehr Anlagen dieser Größe in einem Feld draußen irgendwo weit offshore. Hat man immer zur Vermutung gehabt, oh, das könnte vielleicht der Umwelt schaden, tut es aber nicht. Man sieht auch, dass die Fischbestände manchmal wieder besser werden, weil das Gebiete sind, wo kein Fischer reinfahren darf. Also es sind etliche diverse Aspekte, die sehr vorteilhaft sind, neben dem eigentlichen natürlich Kernanliegen, dass wir Strom erzeugen. Und dass wir hier unsere kleine Dienstleistung mit beifügen dürfen zur Stromerzeugung, die vollkommen nachhaltig ist. Das ist natürlich schön.
Ja, und mega, ne, dass ihr letztendlich damals schon einen Riecher hattet für das, was jetzt im Grunde Zahn der Zeit ist. Oder ich meine, schon damals Zahn der Zeit war, aber jetzt einfach wir in der Menschheit noch stärkeres Bewusstsein für das Thema haben. Das ist immer Nachhaltigkeit, in dem Sinn halt erneuerbare Energien. Insofern total cool, dass ihr da sozusagen auf dieses Pferd schon so früh aufgesprungen seid oder deutlich früher als vielleicht manch anderer.
Ja.
Ja. Sag, und das heißt Nordsee und hast du so Ostsee gesagt? Also das ist der Fokus, den ihr da habt, oder?
Nee, mittlerweile ist der Fokus, damit haben wir angefangen. Also als kleines deutsches Unternehmen haben wir erstmal den Fokus auf, wir haben zu zweit gestartet, haben wir natürlich erstmal den Fokus auf naheliegende Projekte, die waren in Deutschland, Die sind wiederum in der Nord- und Ostsee. Das war aber sehr, sehr schnell, wie es immer in der Schifffahrt ist. Ist auch nichts Besonderes, sehr international. Also auf den deutschen Baustellen in der deutschen und Nord- und Ostsee waren schon ganz viele nicht-deutsche Unternehmungen, die ihre Dienstleistungen angebracht haben. Das ist darauf zurückzuführen, weil Deutschland keine große Offshore-Industrie hatte. Deutschland hat nicht große Öl- und Gasvorkommen in der Nord- und Ostsee, die eine große Industrie mit sich bringen würden, so wie England oder besser gesagt Schottland und Norwegen oder auch Holland. Wir haben auch so einen Küstenschutz, nicht so intensiv zum Beispiel wie Holland und Belgien auch, wo es große Firmen gibt, die da drin sehr erfahren sind, haben wir auch nicht gehabt. Aber wie immer, wie auch immer, auf so einem Windpark sind meistens immer die weltbesten Profis unterwegs und die kommen halt irgendwoher aus der Welt. Und das war dann auch in Deutschland so, das ist aber dann auch in Holland oder in UK oder in Dänemark oder jetzt auch in Taiwan oder in Südkorea oder in Japan oder Amerika, zieht das alles gleich nach. Wir haben eine große Gruppe an internationalen agierenden Unternehmen, die überall ihre Dienstleistungen, ihre super professionelle Dienstleistung anbringt. Und wir haben eine kleinere lokale Gruppe von lokalen Dienstleistern, die vor Ort eine Menge kleinere Sachen darbieten. So haben wir in Deutschland angefangen, waren ziemlich schnell international. Dann ging es über alle Nordsee-Anrainerstaaten eine Zeit lang. Und jetzt sind wir mit Büros in Taiwan und im Fernost und in Japan und in Südkorea, bald auch in Amerika,
ja, wow,
sehr international aufgetreten.
Und wie handelt man das? Also ich sag mal, international weltweit unterwegs zu sein, bedeutet ja auch gerne auch 24/7 zu arbeiten. Wie, wenn ich mich recht entsinne, ist das ja bei euch auch so, insofern ja. Fragen ja. Schon beantwortet.
Genau, also wir haben überhaupt gar keine Pause. Nein, das ist, wir schlafen auch mal. Nein, das ist, wir bilden das so ab, indem wir Teams haben, die sich Side-Office-Teams, die sich vor Ort um den Kunden wirklich zu den normalen Geschäftszeiten vor Ort kümmern. Mhm. Wir wiederum innerhalb der Firma stellen den Informationsfluss sicher durch eine gute IT, sehr gute IT, wo wirklich unsere gesamten Prozesse drin abgebildet sind. Und da ist eigentlich ein einziger Prozess, würden wir sagen, den Vermittlungsprozess, der bildet sich ab von anfänglicher Research-Arbeit, geht durch über Kontakte herstellen, eine Menge Kommunikationsaustausch, dann die eigentliche Beratung, dann das eigentliche Suchen, das Vermitteln, dann der Abschluss und dann kommen irgendwann Rechnungen. Das ist alles IT-mäßig dargestellt.
Ist das selbst gebastelt eigentlich oder ist das, habt ihr
da? Nee, das haben wir mit einem Hamburger Softwareunternehmen, die schon in der Schifffahrt etabliert waren und schon quasi das Grundgerüst hatten, was zu 80% auch unseren Ansprüchen genügte. Das haben wir aber mit denen, weil wir uns auch super mit denen verstehen, haben wir Access wirklich sehr, sehr stark weiterentwickelt. Mhm. Deren Programmierungsfähigkeiten mit unseren Ideen, diverse Schnittstellen, auch ins Internet, auch zu internen anderer Software, haben wir da wirklich jetzt eine Lead-Software, mit der wir super zufrieden sind. Und ich glaube, man darf das sagen, das ist Reinhard Software.
Da freut er sich.
Herr Reinhard, genau. Das ist wunderbar. Und darüber können wir sicherstellen, dass die Kommunikation auch über die Teams, über die weltweiten Teams sichergestellt ist, weil dort alles erfasst wird. Nichtsdestotrotz können wir damit nicht die mündliche Kommunikation ausschalten. Also sprechen wir abends mit der westlichen Seite und morgens mit der östlichen Seite. So einfach ist das. Und haben sehr viel ganzen normalen vom Team, Skype, normale Telefonie. Da tauschen wir uns sehr stark aus.
Also,
hinzu kommt viel Reiseaktivitäten. Jetzt zu Corona-Zeiten natürlich nicht. Aber das ist auch wichtig, dass man immer wieder vor Ort ist. Mhm. Wir brauchen den Kontakt vor Ort. Ja.
Ja, ich glaube auch gerade die Schifffahrtsindustrie ist ja sehr stark geprägt von Beziehungsmanagement, ne? Und von einfach Austausch, viele Messen. Bringt mich übrigens auch nochmal zu dem Aspekt, wie kommt ihr an Kunden? Also was ist sozusagen euer Vertriebskanal, wo ihr sagt, der funktioniert, der hat sich jetzt herausgestellt, funktioniert ganz gut?
Vertriebskanal, ja, das ist eine sehr umfangreiche Fragestellung und ich versuche mal das Standardmäßige zu beschreiben und dann sage ich, wo die Schwierigkeiten trotzdem noch nach wie vor für uns liegen. Wir kaufen sehr viele Daten ein, Daten, die Datensammler quasi bei den verschiedenen Regierungen und in den verschiedenen Ländern erarbeitet haben. Und diese Daten sagen im Prinzip etwas aus, über wann ein Land nach Offshore etwas aufbauen will, welche Windparks geplant sind, Zeithorizonte. So, das ist so ein Grunddatensatz. Dann gibt's
das wird das händisch gemacht? Also sitzt eine Person dran oder ist das automatisiert? Ja.
Also die Daten, die wir einkaufen, die kriegen wir zugeliefert in irgendeinem Format und dann wird es automatisiert in unsere, das ist halt unsere Programmierung da mit dem Softwareunternehmen zusammen, wird es eingelesen. Dann gibt es aber auch einen Teil händischer Daten, die händisch eingegeben werden müssen, weil wir sie selber erarbeitet haben, weil wir sie irgendwo selber per Research erfragt und ergattert haben. Zum Beispiel von einem Mitarbeiter von uns lokal vor Ort, der kriegt dann von irgendeinem Ministerium irgendwelche Übersichtslisten, was geplant ist, und dann wissen wir, welche Windparks irgendwo irgendwann aufkommen. Diese Daten sammeln wir zusammen, analysieren sie, werden permanent weit erweitert mit der Zeit, sodass wir sehen können, irgendwo gibt es einen Windpark, da soll jetzt in 2, 3, 4, 5 Jahren gebaut werden. Und dann legen wir darüber unsere Matrix, okay, wenn es in 5 Jahren gebaut wird, dann müssten jetzt die ersten Verträge erstellt werden für die ersten Generalunternehmer, sagen wir es mal so, PCIs bei uns. Das ist Firmen, die übernehmen die Verantwortung für ein ganzes Teil des Windparks, sagen wir mal, die ganze Kabel bestellen, die Hardware und das Legen. Fundamente, wo das draufsteht, Design, Bauen und vor Ort installieren und so weiter und so weiter. Die müssen so kontrahiert werden, das wissen wir so und so viele Jahre vorher, weil da gibt es für diese Bautätigkeiten eine Lead-Time. Man braucht ja die entsprechende Zeit, um das Gerät zu bauen. Bevor man es baut, will man eigentlich den Vertrag haben und vielleicht auch ein bisschen Geld, um zu bauen. Und so gibt es dann solche Lead-Times, die dann so 3, 4 Jahre vorher eigentlich den Vertrag brauchen. Und dann gibt es noch das Financial Closing, also sprich, dass der gesamte Windpark auch finanziert ist. Das sind lauter solche Sachen, die ineinander greifen. Die wissen wir, das ist eine Matrix, die wir drüberlegen. Und dann wissen wir, okay, zu diesem Zeitpunkt müsste eigentlich jemand jetzt Verträge anfangen aufzunehmen, zu verhandeln und dann abzuschließen. Und da ist dann die richtige Zeit, damit wir da aktiv werden. Und dann gehen wir auf die Parteien zu und sagen, so, das ist so euer Plan. Jetzt bieten wir euch unsere Dienstleistung an. Typischer Vertriebskanal. Und das funktioniert wunderbar eigentlich, wenn wir nicht auch in Märkten unterwegs wären, die gerade im Entstehen sind. Da gibt es dann vielleicht gar nicht die richtigen Ansprechpartner. Da gibt es auch noch nicht mal die richtige Industrie. Da gibt es auch noch nicht mal ein gewisses Wissen um die ganzen Zusammenhänge auf so einem Windpark. Und die Zusammenhänge auch die rechtlichen in dem Land selber. Da gibt es vielleicht noch nicht mal richtige Gesetzgebung für das Entwickeln eines Windparks. Das ist alles in der Entstehung.
Und dann braucht es viel Kreativität, oder? Wie macht ihr das?
Da braucht es immer viel Kreativität Und dann sind wir wieder gefragt, das macht ja auch irre Spaß, diese Kreativität, weil wir können den Unternehmungen dort vor Ort mit Rat und Tat zur Seite stehen, weil wir es ja schon ein paar Mal durcherlebt haben. Wir haben es also einmal komplett in Deutschland durcherlebt, aber auch in anderen europäischen Ländern durcherlebt. Wir haben es in Taiwan jetzt sehr intensiv, wo wir schon länger sind mit dem Side Office, also mit Leuten vor Ort wieder durcherlebt. Das wiederholt sich, ist alles nicht das Gleiche, aber es wiederholt sich in weiten Teilen sehr, sehr stark, weil die Aufgaben sind ja gleich.
Genau, und da macht es vielleicht auch jetzt Sinn, nochmal zu sagen, ihr habt natürlich einmal das Thema Chartering und Kauf und Verkauf, aber habt euch ja auch dahingehend entwickelt, so eine Expertise aufgebaut zu haben oder beziehungsweise so viel Erfahrung, dass ihr halt jetzt auch in die Beratung geht, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch international, genau. Ne?
Richtig, genau. Also wir haben, um es vielleicht den Zuschauern und Zuhörern nochmal ein bisschen genauer zu erklären, es gibt eine Vermittlungstätigkeit, die setzt eigentlich an, wenn der Kunde, der etwas braucht, nennen wir den mal den Kunden, genau weiß, was er braucht und sagt, bitte such mir das. Dann kann man in den Markt gehen. Das ist eine Fähigkeit, die wir halt haben. Und daher kommen wir auch. Wir kennen den gesamten Markt. Wir wissen international, wir haben in der Datenbank haben wir über 100.000 Schiffe aus jedem Land der Welt und wissen die entsprechenden Räder und können danach suchen. Nach einem klaren Bedarf von demjenigen, der was braucht. Das ist Vermittlung. Diese Vermittlung hilft oder ist schwierig, wenn derjenige nicht weiß, was er denn wirklich braucht. Dann kann man schlecht suchen. Und da setzt eigentlich unsere Beratungstätigkeit an und die wird jetzt noch ein bisschen größer. Wir beraten das Unternehmen vor Ort, wie es seine Bedarfe eigentlich richtig definiert. Und welche Risiken und welche Schnittstellen es zu beachten hat, damit es nachher möglichst profitabel für das Unternehmen wird und möglichst wenig Risiko hat.
Ja, okay, spannend.
Und diese Entwicklung von diesen Ausschreibungen im Prinzip, wenn es größer ist, ist es eine richtige Ausschreibung, wenn es kleiner ist, ist es einfach nur eine Anfrage. Von diesen Ausschreibungen, da helfen wir dann dem Kunden auch diese Ausschreibung so zu gestalten, dass eine maximale Konkurrenzsituation hergestellt wird. Das muss nicht immer nur maximal Konkurrenz, muss nicht immer nur sein, dass es das günstigste Angebot ist, sondern das zuverlässigste, das, was zeitlich auch passt, interagiert ja mit 1000 anderen Gewerken, was auch rechtlich vielleicht passt, was auch Local Content vor Ort, also es muss lokal was gesourced werden, damit auch lokal die Leute was verdienen, da im Einklang ist. Also es gibt viele Gründe, Konkurrenz herzustellen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Muss nicht immer nur das Kommerzielle sein. Kommerziell steht sehr weit vorne, aber es ist nicht ausschließlich das.
Okay.
Da können wir halt beraten und das tun wir auch.
Super. Und wenn du jetzt nochmal zurückblickst all den Jahren, wie alt seid ihr eigentlich? Seid ihr 8? Seid ihr 10?
11.
11. Oh, 11 Jahre Nein. schon.
Boah. Nee, 11. So würde ich.
was war sozusagen so dein schönster Vertriebserlebnis oder vielleicht gibt es einen Vertriebshack oder so, den du teilen möchtest, weil wir sind ja in einem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb und da geht es den Zuhörern und Zuschauern natürlich auch drum und natürlich auch mir, von den Interviewten zu lernen und deswegen bin ich ganz gespannt, was sozusagen so deine Geschichte ist.
Ja, es gibt ganz viele. Vertrieb ist ja unser absolutes, jeden Tag, jeder von uns hat ja tausende Vertriebsaktivitäten wirklich vor der Brust. Ich finde es immer ganz nett und ganz interessant, wenn man auch einen kulturellen Unterschied dort sieht. Und plötzlich ist man dann doch noch erstaunt, obwohl man doch meint, man hat schon so viel erlebt, ist man dann doch plötzlich erstaunt über irgendwelche Wendungen, die man gar nicht so erwartet hätte. Und vielleicht kann ich da so erzählen, wir fingen vor 4 Jahren an, oder vor 5 Jahren vielleicht schon, sind wir und ich auch selber diverse Mal nach Japan rausgeflogen und haben dort ganz ursprünglich ganz erste Messen besucht für Wind Offshore und das erste Windparkprojekt in Japan, was jetzt gerade anfängt installiert zu werden. Dafür gab es so 3-4 verschiedene, wir gingen über die Messen, trafen Leute und da gab es 3-4 verschiedene Kanäle, um dann ein erstes Geschäft für uns aus der Entfernung heranzukommen. Beratungsgeschäft. Da haben wir einen kleinen mit dem einen oder anderen, also wir waren nachher, um die Geschichte ein bisschen kürzer zu machen, wir waren mit 3 Unternehmungen
im Austausch.
Im Kontakt, im Austausch. Für die einen haben wir, und das war alles für den Endkunden, für das gleiche Projekt, wo die sich auch wieder alle drauf angeboten haben. Also wir nennen das ein Bid for a Bid. Wir geben ein Bid an die und die wiederum geben ein Bid, also ein Angebot an das Endprojekt. Und alle wollten ein und das gleiche Schiff oder Typ von Schiff dort anbieten. Und für den einen haben wir ein paar Ausarbeitungen und Studien ausgearbeitet. Mit dem anderen, der ein bisschen erfahrener war, musste ich unendlich viel essen und trinken. Und der dritte, das war, die haben nur wahnsinnig viele Fragen gestellt, aber wir gingen so ein bisschen zögerlich. Und wir waren frohen Mutes, dass wir da schon irgendwas landen werden und wussten eigentlich nicht so richtig, wie wir zwischen den dreien, weil ja immerhin alle für den gleichen Endanbieter geboten haben, wie wir mit denen umzugehen hatten. Insbesondere als sie plötzlich anfingen, gegeneinander, übereinander zu sprechen, uns gegenüber. Mhm. Und das verstanden wir kulturell nicht. Also plötzlich sprachen die, ja, und der ist ja auch mit dabei. Und wir dachten, das sind doch eigentlich Konkurrenten, weil sie uns ja schließlich immer angefragt hatten. Bis wir irgendwann verstanden haben und die uns das auch erklärt haben, ja, das Projekt hat jetzt gesagt, sie wollen nicht 3 verschiedene Anbieter haben, sondern sie sollen sich bitte als Konsortium zusammentun und dann ein Schiff organisieren und deren Kompetenzen alle zusammen verschmelzen. Dann sind wir nochmal nach Japan geflogen und dann saßen wir plötzlich, und das war ziemlich spontan, saßen wir plötzlich an einem Tisch von 3 Firmen, die wir eigentlich untereinander gleich beraten haben. Die waren auch alle gleich nett von uns überzeugt. Und plötzlich waren die im Konsortium. So einer Japan AG, die plötzlich gibt es keine Konkurrenz mehr, sondern macht das alles zusammen. Wir haben dann auch erfolgreich an die ein Schiff verkauft aus Europa, was jetzt auch da fährt auf dem
Projekt. An das Konsortium oder an den?
An das Konsortium.
Okay,
das ist ja, also an einen von dem Konsortium, aber die betreiben das zusammen.
Ah,
genau. Das ist ganz so ist es manchmal, was man gar nicht so aus Europa, aus Nordeuropa kennt. Plötzlich sind die ärgsten Konkurrenten Sozialpartner.
Ja, da spricht dann wieder sozusagen die Kreativität. Manchmal kann man gar nicht so schräg denken, wie Dinge dann irgendwie sinnvoll letztendlich sich sozusagen entwickeln. Aber wie schön. Und das kam dann letztendlich von dem Endkunden, wenn man so will, die der Vorschlag oder?
Ja. Bei uns ist genau der Endkunde sagte, der hat von allen dreien. Auch von uns, weil wir gehen ja da unabhängig ran, hat er von allen dreien im Prinzip ähnliche Übersichten bekommen, was überhaupt möglich ist. So. Und dann hat er wahrscheinlich gesagt, so, dann macht das doch mal alle zusammen. Aber diese Art und Weise, dieses kulturelle Mitbeachten von den lokalen kulturellen Gepflogenheiten ist für uns ziemlich wichtig. Darum mögen wir es auch sehr, dass wir zumindest davon eine Ahnung haben. Darum möchten wir gerne Mitarbeiter und haben auch überall Mitarbeiter, die wirklich lokal sind und die das auch verstehen.
Ja.
Also wir haben in Korea einen Koreaner und so weiter und in Taiwan Taiwanesen und so weiter. Und in Deutschland unsere Truppe in Hamburg, die ist auch 50% nicht noch nicht mal nicht Hamburger, sondern auch nicht Deutsche, sondern wir haben eine Italienerin, wir haben eine Inderin, wir haben eine Taiwanesin, wir haben einen Holländer, einen Engländer. Ich glaube, jetzt habe ich so ungefähr noch ein paar.
Ja, herrlich, okay.
So, also braucht man auch, um halt eben die kulturelle Eigenarten auch da aufzunehmen und abzuspiegeln und wieder zu spiegeln. Gerade bei den Vertragsverhandlungen nachher muss man das schon verstehen.
Ja.
Das,
Und jetzt bin ich ja noch neugierig, ich sag mal, so ein internationales Team auf die Beine zu stellen, ist ja auch nicht ohne. Also wir haben ja schon teilweise Schwierigkeiten, Herausforderungen oder die eine oder andere Firma innerhalb Deutschlands oder innerhalb DACH. Wie findet man denn so schnell gute und verlässliche internationale Kooperationspartner? Ist das dann eine Sache, wo ihr auf Messen geht oder ist das irgendwie, wird das weitergereicht im Sinne Empfehlungen oder wie findet ihr die für euch richtigen Kollegen?
also, da gibt es keine gerade Antwort, keine klare Antwort zu. Es ist extrem schwierig, besonders wenn man sich vorstellt, in einem Emerging Market, also in einem Markt, der überhaupt erst entsteht, ja, wenn man da jemanden fragt, ob er denn schon Erfahrung hat, naja, das ist ja die falsche Frage, das muss ja mit Nein beantwortet werden. Also wir müssen immer davon ausgehen, wir müssen immer selber in die Leute hinein investieren und wir müssen selber den Leuten beibringen, was denn erneuerbare Energien sind in allen Emerging Markets. Hier in Nordeuropa, wo es jetzt schon ein bisschen ein Mature Market, also ein erwachsener Markt ist, da kann man schon mal auf Leute zugehen, die schon irgendwo anders Erfahrung gesammelt haben. Aber in den Emerging Markets muss man jemanden suchen, der ziemlich nah da dran ist, der andere Fähigkeiten und andere Qualitäten hat, der vielleicht aus der Schifffahrt kommt oder vielleicht aus der Logistik-Ecke oder von einem Agenten kommt. So. Die findet man sehr schwer. Und ja, eigentlich findet man sie am besten, wenn man vor Ort ist und sich dort rumtreibt und fast durch Zufall jemand auftut. Das waren bisher immer sehr gute Mitarbeiter oder Kooperationspartner. Oder halt eben gezielt suchen über einen Recruiter. Da muss man sich dann mit lokalen Recruitern zusammentun. Es gibt kaum internationale Recruiter, die so ein Netzwerk haben und dann wirklich in Südkorea oder in Taiwan oder in Amerika gleich gute Arbeit abliefern. Die sind meistens lokal. Das sind so die zwei großen Wege.
Ja, sehr schön. Time flies, lieber Matthias. Schon wieder eine halbe Stunde um. Ich habe mich sehr gefreut. Es war sehr inspirational, weil ja, ihr einfach wirklich ein spezielles, in einem speziellen Metier arbeitet. Ich meine, die Schifffahrt sowieso eben seine eigene Welt ist, aber dann nochmal mit dem Thema erneuerbare Energien. Ich freue mich sehr, dass ich sozusagen ab und zu mal wahrnehmen kann, wie ja, unsere Wege sich sozusagen begleiten und wie ihr euch jetzt irgendwie entwickelt habt. Das finde ich ganz großartig, auch in dieser Internationalität. Da hast du mein vollstes Chapeau und meinen vollsten Respekt für, weil das finde ich einfach enorm. Es ist ja einfach auch ein sehr demanding Geschäft, finde ich, ein sehr schnelllebiges Geschäft, so wie ich das auch wahrgenommen habe. Insofern, ja, großartig, was ihr da geleistet habt. Und
Danke, danke. Ja, wir arbeiten weiter daran, dass es immer noch besser wird. Das ist sowieso eine tägliche Aufgabe, ne?
ja, genau. So, thanks for the inspiration.
Sehr
Dann sage
gerne.
ich herzlichen Dank und ganz liebe Grüße ans Team. Und
Dankeschön, werde ich
vielleicht auf
ausrichten.
bald.
Ebenfalls Dankeschön.
Ciao, ciao.
Bitte.